Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein Roman, der mit dem Ende anfängt und sich dann langsam Kapitel für Kapitel zurückarbeitet, dahin, wo alles anfängt, in die Kindheit der beiden Hauptfiguren. Das ist der neue Roman von Iris Wolf Lichtungen. Und ich bin schon gespannt, wie sie auf diese Idee gekommen ist. Gleich ist sie mit ihrem Buch bei uns zu Gast. Es ist die Geschichte einer Freundschaft, aber auch ein Liebesroman in gewisser Weise und auch die Suche nach dem, was manche Heimat nennen, spielt darin eine Rolle. Lichtungen, so heißt der neue Roman von Iris Wolf und wie schon in ihren viel gelobten vorherigen Büchern, zum Beispiel in dem mit Preisen dekorierten Roman Die Unschärfe der Welt, geht es darin auch um die Orte ihrer Kindheit, denn Iris Wolf hat ihre ersten Lebensjahre in Siebenbürgen in Rumänien verbracht. Dahin und in die Zeit vor und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs führt ihr neues Buch und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Wolf.
Hallo.
Es geht vor allem um eine Frau und einen Mann in ihrem Buch, ein Mädchen und einen Jungen. Kato und Lev heißen die beiden und die kennen sich eigentlich fast ihr ganzes Leben lang. Was verbindet die so tief, dass das für eigentlich das ganze Leben reicht?
Ja, sie sind füreinander die Lebensmenschen, auch wenn sie ganz unterschiedlich sind. Also Lev ist eher ein zögerlicher Mensch und ein Hörender. Also er ist auch nicht so fürs Abenteuer zu haben. Er ist eher so einer, der bleibt, gerne da bleibt, wo er ist. Und Kato hat einen größeren Freiheitswillen in sich. Ihr Zugang zur Welt ist das Malen. Und dadurch aber, dass sie sich als Kinder schon anfreunden, können sie sich in dieser Unterschiedlichkeit auch ganz gut akzeptieren. Und was mich beim Schreiben begleitet hat, war so ein Satz, den ich mal gelesen habe. Wenn man einen Menschen trifft, der einen wirklich sieht und erkennt, dann reicht es, um nicht verloren zu sein.
Und die beiden, die lernen sich ja als Kinder kennen, als er einen Unfall hat und ans Bett gefesselt ist. Und sie wird dann von der Lehrerin dahin geschickt, um mit ihm die Hausaufgaben quasi zu besprechen. Und erst sind die sich ja wie Kinder oft ja gar nicht so grün, ne? Aber irgendwie, wie Sie sagen, die erkennen sich dann. Beide auch als Außenseiter eigentlich.
Ja, das stimmt. Das verbindet sie. Aber Lev ist erstmal überhaupt nicht begeistert, dass sie kommt, weil alle diesem Mädchen mit einer gewissen Skepsis begegnen. Sie ist blitzgescheit, aber kommt aus ärmlichen Verhältnissen und niemand will so richtig was mit ihr zu tun haben. Und ich glaube, deswegen wird Lev für sie auch so wichtig, weil er ihr dann eigentlich für den Rest des Lebens, bis sie irgendwann geht, auch treu zur Seite steht.
Sie geht ja direkt oder relativ schnell nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und Lev bleibt. Und das ist auch noch bei anderen Figuren in diesem Buch so. Auch der Großvater von Lev will weg unbedingt von dort. Und was sind das für Kräfte eigentlich, die so gegenläufige Figuren treiben? Also was hält Lev und was treibt Kato weg?
Also sie lebten ja lange, also ihre Kindheit und Jugend in einem Land, in dem es keine Reisefreiheit gab. Das heißt, es gab zunächst einmal diese Grenze, die ihr Leben bestimmt hat. Und die Figuren in dem Roman rebellieren alle auf eine Art und Weise oder arrangieren sich mit dieser Grenze, die so naturgemäß da ist. Und dann nach der Revolution ist es plötzlich ein größeres und freieres Europa und dann wirken wiederum ganz andere Kräfte. Also Lev merkt dann zum Beispiel, dass es eben nicht nur diese äußeren Grenzen sind, die sein Leben bestimmen, sondern auch innere Grenzen, also dass die manchmal viel schwieriger sind zu überwinden oder viel schwerer als die äußeren. Also falsch verstandenes Verantwortungsgefühl, Schuldgefühl, Bilder von sich vielleicht, also dass das letztlich auch was ist, was ihn am Weitergehen hindert.
Und vielleicht auch dieser Stillstand, in dem die Menschen da gelebt haben, weil das finde ich, dass sie das ganz eindringlich beschreiben, wenn es um die Zeit eben vor der Revolution geht, dass da so ein ewiges Warten und so ein unendlicher Stillstand scheinbar sich breit macht. Das kann man ja nicht einfach abschütteln.
Es ist eine Art Lethargie oder so ein Gebanntsein fast. Und in seinem Leben gibt es das auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal auf familiärer Ebene. Also so ein frühes Erlebnis des Verlustes, was er eigentlich sein ganzes Leben nicht abschütteln kann. Und dann auf der größeren politischen und gesellschaftlichen Ebene, wie Sie sagen, dieses Warten und dieses, wer ist man eigentlich? Ne, man hat ja oft ein fest umrissenes Bild der eigenen Identität und das spiegelt sich auf individueller und gesellschaftlicher Ebene, was man sich zutraut, wer man überhaupt sein möchte und darf und kann und wer man sich erlaubt zu sein. Um all diese Fragen geht es auch bei Lev.
Ist das auch was, was Sie selbst in Erinnerung haben? Denn Sie haben ja auch bis 1985 als Kind in Siebenbürgen gelebt. Da hat man ja oft nur noch so blasse oder durch Fotos vermittelte Erinnerungen. Haben Sie da so direkte Erinnerungen an diese Zeit?
Ich habe ganz starke Erinnerungen an die Zeit, weil der Bruch so abrupt und plötzlich kam. Und ich habe schon mal mit einem anderen Auto, ein ungarischer Auto, darüber gesprochen und er sagte, er legte als Kind dann so Verlust- und Erinnerungskataloge an. Also eine richtige Inventur aller Dinge, damit die nicht verloren gehen. Und dann dachte ich, stimmt, das hast du auch gemacht. Du hattest nur nicht dieses treffende Wort dafür. Und auf der anderen Seite, wenn man auswandert oder ausreist, dann wandern die Geschichten mit, weil die Eltern und Großeltern erzählen immer noch davon. Also es bleibt ganz lange Teil der eigenen Lebensrealität. Und auf der anderen Seite haben mich Reisen auch immer wieder zurückgeführt in dieses Land.
Das heißt, Sie sind auch regelmäßig noch dort?
Ja, beruflich inzwischen fast. Mm.
Und ja. Weil Sie sagen, diese Geschichten von dort, die gehen mit. Da geht es ja nicht nur um die persönlichen Geschichten, sondern in Ihrem Buch jetzt sind auch immer so Zitate aus Märchen oder aus Sagen oder irgendwelchen Geschichten vorangestellt, oft eben gar nicht auf Deutsch. Was sind es? Ist das auch aus Ihrer persönlichen Sammlung?
Ich habe tatsächlich eine Sammlung. Ich lege Listen an mit Sprichwörtern und Redewendungen oder Wörtern, die vielleicht auch drohen, verloren zu gehen. Sei es jetzt aus dem Dialekt des Siebenbürgisch-Sächsischen oder aus anderen Sprachen, Sprichwörtern. Weil es ist ja ein multiethnischer Raum schon immer gewesen. Osteuropa und auch Siebenbürgen und das Banat. Und einige dieser Sprachen haben eben auch in Form von Zitaten Eingang gefunden in dieses Buch. Und also obwohl man in einem deutschen Sprachraum aufgewachsen ist, hat man doch ja Gerichte oder Redewendungen von den anderen Sprachen und Nationalitäten übernommen. Also das war ganz natürliches Repertoire.
Jetzt sind ja diese zwei Figuren, wir haben es schon so ein bisschen skizziert, ja ganz gegensätzlich. Ich habe mich gefragt, in welcher, ob Sie sich so ein bisschen aufgeteilt haben, ob Sie auch diese zwei Seelen in der Brust haben und die dann einfach auf so zwei Figuren verteilen.
Ein bisschen schon. Also man muss sich echt eingestehen, dass eigentlich alle Figuren ein Stück weit etwas von einem selbst in sich tragen. Und dann aber auch was ganz Eigenes mitbringen. Ich staune manchmal über ihren Mut, den ich gar nicht aufbringen würde. Oder ich lerne mit ihnen etwas über Waldarbeit zum Beispiel oder wie man als Straßenkünstlerin durch Europa fahren könnte.
Aber könnten Sie das auch, solche Bilder, weil Kato malt ja auf der Straße so Klassiker, eigentlich Meisterwerke, wo man ja oft auch Leute sieht, die sowas tatsächlich ganz gut können. Und Sie sind ja auch Gestalterin und Zeichnerin. Könnten Sie auch so ein Bild malen?
Also ich habe auch Malerei und Grafik studiert. Ich bin aber eher in dem Skizzenhaften verblieben. Ich habe es nie zu dieser Meisterschaft gebracht. In meiner Familie gibt es, also mein Vater, mein Großvater, die hätten diese ganzen Klassiker auf die Straße malen können. Aber ja, das Talent wurde immer weniger von Generation zu Generation.
Das erfährt man relativ am Anfang dieses Buchs und das ist aber dann wirklich faszinierend, dass das Buch ja quasi verkehrt rum erzählt wird. Das ist eigentlich so das auffallendste Stilmerkmal. Sie fangen mit Kapitel 9 an und dann arbeiten Sie sich so langsam immer in die Vorgeschichte der Figuren voran. Wie ist diese Idee entstanden?
Also Form und Inhalt sind ganz eng verknüpft gewesen von Anfang an. Ich habe das auch nie hinterfragt, obwohl es anstrengend war, also auch erzählerisch, das wirklich so zu bauen. Also das hat viel Überlegung erfordert. Aber die Entscheidung war eine ganz intuitive und wurde nie in Frage gestellt. Weil ich mir vorgestellt habe, wenn ich einen Menschen kennenlerne, dann sehe ich ihn ja auch jetzt als der Mensch, der er jetzt ist. Und nach und nach erfahre ich dann, was ihn zu dem Menschen gemacht hat. Also welche Erfahrungen, welche Erlebnisse, was hat ihn geformt? Ja, das war so die Blickrichtung.
Aber man hat eigentlich, wenn man am Ende ist, das Bedürfnis, direkt nochmal von vorne anzufangen, weil sich ja so vieles auch dann eigentlich erst erschließt. Und ich fand ganz schön, dass Sie in so einem kleinen Vorwort für Presse und Buchhändler an so eine Vorlesung von Nabokov erinnern, wo der gesagt hat, man müsste eigentlich einen Roman wie ein Gemälde anschauen. Das könnte ich mir bei Ihrem Buch auch ganz gut vorstellen. Das wäre toll, wenn man das auf einen Schlag alles sehen
könnte. Sehr großartig. Das ist mein Traum natürlich. Also jeder, der schreibt, hat immer damit zu tun, also mit Zeit umzugehen, weil alles geschieht gleichzeitig und man muss aber eine Linearität des Geschehens irgendwie herstellen. Man spielt mit der Zeit, mit Rückblenden, mit Vorausdeutungen. Und das Schönste wäre, wenn man eigentlich durch ein Buch gehen könnte, leibhaftig. Also nicht vielleicht wie ein Bild drauf gucken, das wäre auch schon toll, aber wirklich richtig durchgehen durch diese Welt.
Oder man schneidet es auseinander und setzt es nochmal verkehrt rum zusammen. Das könnte man in dem Fall eigentlich fast auch versuchen. Ist das denn auch sowas, dass Sie da immer wieder auch in die Orte Ihrer Kindheit zurückkehren, wo Sie denken, irgendwann will ich damit auch mal fertig sein? Oder glauben, haben Sie sich quasi da so reingefunden und das ist Ihr Lebensthema?
Die Frage stelle ich mir immer bei jedem Buch aufs Neue. Also warum beginnen die Geschichten dort? Sie enden ja meistens nicht dort. Also es geht immer sozusagen auch um das Loslassen, was ja auch in diesem Roman ein starkes Motiv ist, um das Weitergehen, um das Aufbrechen. Also der Blick zurück dient auch nicht der Nostalgie oder dass man Dinge festhalten möchte, sondern einfach begreifen kann vielleicht, was gehört zu einem und was vielleicht auch nicht. Was sind Übereinkünfte, die ich übernommen habe und die vielleicht gar nicht zu mir gehören. Auch Traumata der Generation vor einem, der Geschichte, ja, die wechselvolle Geschichte auch in Osteuropa des 20. Jahrhunderts. Das formt alles das Leben der Menschen. Und ich habe mir aber die Erlaubnis erteilt, damit weiterzumachen, solange irgendwie die Intuition da ist und das Bauchgefühl, dass das richtig ist, dass diese Geschichten erzählt werden möchten, aber immer stetig auch in dem Wunsch, den Raum größer werden zu lassen, den erzählerischen Raum und vielleicht eines Tages, wer weiß, ganz woanders anzufangen.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht, Iris Wolf. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk
Kultur.
Sehr
gerne, danke.
Und der Roman Lichtungen ist beim Klett-Cotta Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Mit Mitte 80 erst wurde sie durch einen literarischen Nachwuchspreis entdeckt. Dabei hatte die argentinische Schriftstellerin Aurora Venturini ihr ganzes Leben lang geschrieben. Nur kaum jemanden schien das zu interessieren. Mit dem Roman Die Cousinen wurde sie dann aber international bekannt und in ihrer Heimat regelrecht zu einer literarischen Ikone. Ihre deutsche Übersetzerin Johanna Schwering wurde für ihre Arbeit mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Und jetzt hat sie ein weiteres Buch von Aurora Venturini übersetzt. Heute erscheint es. Wir, die Familie Caserta und Tobias Wenzel hat es gelesen und die Übersetzerin getroffen.
Was gäbe ich nicht darum, die Witwe von Luis zu sein? Ich, die ich im Leben nichts von niemandem war.
In ihren 40ern erinnert sich die Argentinierin Chela an ihre einzige, letztlich unerfüllte Liebe zu einem Mann. Auf einem Dachboden in Paris hat Chela eine Truhe mit Fotos und Dokumenten aus ihrem Leben geöffnet und lässt es gnadenlos Revue passieren. Sie beschreibt sich als zerrissen, gebrochen und verstümmelt. So beginnt Aurora Venturinis origineller und dicht erzählter Entwicklungsroman »Wir, die Familie Caserta«. Chela wird 1921 am selben Tag wie die Autorin geboren und wächst in einer großbürgerlichen Familie auf dem Land unweit von Buenos Aires auf. Chela simuliert Krankheiten, um geliebt zu werden. Die Mutter behandelt die hochbegabte Tochter, der schwerfällt, soziale Kontakte zu knüpfen, wie eine Aussätzige. Der Vater nennt sie eine Bestie und sie gibt ihm recht, isst ohne Besteck und schafft sich auf dem Dachboden, über dem Haus der Menschen, wie es im Roman heißt, eine eigene Welt unter den ihr vermeintlich gleichen Tieren, lebt dort mit Eule, Eidechse und Katzen.
Wir pflegten fabelhafte Soireen mit wunderbaren Gesprächen zu halten. Auf dem Dachboden der Quinta, den ich mir als Festungsturm oder Ausguck in der Pampa vorstellte, von wo aus man die Stützpunkte der portugiesischen Blumenzüchter sehen konnte, parlierte ich mit meinen Mietern und sie hörten mir zu und reagierten auf die Tonlage meiner Stimme. Niemand gehört einem anderen. Wenn ihr hier bleibt, dann, weil ihr mich ausgewählt habt.
Später kümmert sie sich auf dem Dachboden liebevoll um ihren Bruder, der geistig und körperlich behindert ist und mit dem sie das Anderssein verbindet. Die Sprache der Autorin ist eigenwillig und anspielungsreich und erfordert Konzentration. Trotzdem folgt man schon sehr bald gebannt dem Leben Chelas, das sich später von Argentinien nach Europa verlagert. Man gewinnt diesen klugen, unverstandenen Wüterich lieb, der sich als junge Frau in der Öffentlichkeit mit einer Schildkröte an der Leine zeigt. Chela lebt im Studium von Philosophie und Psychologie auf, beim Lesen von Lyrik und wird selbst Schriftstellerin. Ganz so wie Aurora Venturini. Auch sie hatte als Kind eine Eule als Haustier. Allerdings hat die Autorin in Interviews auch Fantasiegeschichten über ihr Leben verbreitet. An der traumatischen Kindheit, von der sie selbst sprach, dürfte aber wohl etwas real gewesen sein, vermutet ihre deutsche Übersetzerin Johanna Schwering.
Es ist unklar, ob sie selbst einen behinderten jüngeren Bruder hatte. Das hat sie so zu Protokoll gegeben, mehrfach. Aber ihre jüngere Schwester hat das dementiert. Die hat gesagt, den gab es überhaupt nicht. Und gut, es ist offensichtlich, dass es da ja auch ein Mutterthema gibt, weil einfach in ihren Texten sich das so stark immer wiederholt, diese große Sehnsucht nach der abwesenden und grausamen Mutter. Das ist was, was mich als Leserin sehr berührt hat.
Die Ich-Erzählerin nennt sich selbst autistisch und stößt andere vor den Kopf, indem sie ihre Doppelmoral entlarvt und ihnen überhaupt ungefiltert die Wahrheit sagt. Mal abgesehen von der literarischen Übertreibung, würde man heute wohl bei Scheler das Asperger-Syndrom diagnostizieren. Das war Anfang der 30er Jahre zwar schon beschrieben, aber selbst unter Fachleuten kaum bekannt. Die Psychologin im Roman nennt Scheler gar ein Monster. Überhaupt wird viel beleidigende Sprache in diesem schon in den 60ern geschriebenen und später überarbeiteten Roman gebraucht, auch von der Ich-Erzählerin Scheler. Schelers rassistische Bezeichnungen für die schwarze Hausangestellte habe sie in ihrer Übersetzung leicht gedimmt, schreibt Johanna Schwering im Nachwort.
Ich möchte in einer literarischen Übersetzung, die ich heute produziere, weder das N-Wort noch das Z-Wort benutzen. Das sind Worte, die in diesem Originaltext fallen, wenn ich sie sozusagen äquivalent wiedergegeben hätte. Und das vor dem Hintergrund, dass dieser Text ja zu einer ganz anderen Zeit entstanden ist, als ich ihn heute übersetze.
Fragt sich allerdings, ob diese andere Zeit nicht vielmehr ein Argument gegen ein sensibilisierendes Glätten der heute beleidigenden Ausdrücke ist, weil der mündige Leser sie ja historisch einordnen kann. Zumal als Rollenprosa einer verhassten und unverstandenen Autistin, die den Hass zurückschleudert, obwohl oder weil sie so verzweifelt nach Liebe und ihrem Platz in der Welt sucht. Unabhängig von dieser Frage ist Johanna Schwering eine herausragend gute, einfallsreiche Übersetzung dieses tief beeindruckenden Romans gelungen, in dem nur selten so etwas wie Glück aufblitzt. Etwa als sich Scheler und ihre italienische Großtante als Außenseiterinnen Schwestern im Geiste inbrünstig lieben.
Der kleine Drache gab mir die Liebe, die alle mir verwehrten.
Tobias Wenzel hat mit der Übersetzerin Johanna Schwering gesprochen. Sie hat den Roman Wir, die Familie Caserta aus dem argentinischen Spanisch übersetzt. Heute erscheint das Buch bei DTV für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Erasmus von Rotterdam gilt als einer der größten Gelehrten seiner Zeit, der Renaissance. Er war ja sowas wie ein Weltbürger, der in England, Italien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz gelebt hat und ein Wegbereiter der Aufklärung war. Die niederländische Historikerin Sandra Langereis hat ihm jetzt eine umfangreiche Biografie gewidmet, die auch direkt mit einem angesehenen Preis ausgezeichnet worden ist. Erasmus, Biografie eines Freigeists. Marco Martin hat die über 800 Seiten gelesen. Erasmus von Rotterdam, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, war ja so ein richtiger Star-Intellektueller seiner Zeit. Wie beschreibt denn Frau Langereis diesen Werdegang von ihm?
Ja, sie geht anhand seiner Biografie. Die Geburt liegt so ein bisschen im Dunkeln. Man ist sich nicht sicher, ob er Mitte oder Ende der 60er Jahre des 15. Jahrhunderts geboren ist. Und dann sieht man schon, er stand mit einem Bein noch im Spätmittelalter, aber dann mit dem anderen und das erste Bein mitziehend, um in der Bildlichkeit zu bleiben, in der frühen Neuzeit, im beginnenden, sich modernisierenden Europa. Er war der Sohn eines Priesters und einer Haushälterin, also unehelich. Deshalb durfte er an der Sorbonne nicht promovieren, konnte das aber dann in Turin machen. Und aufgrund des Buchdrucks, der Erfindung des Buchdrucks und seiner Neugier und seiner intellektuellen Seriosität, die mit der Neugier eben verknüpft war, gelang es ihm dann in Europa Fuß zu fassen, in Europa wirklich im wahrsten Wortsinn, in London, in Basel, in Amsterdam, in Rotterdam, in Paris, in Italien. Über 444 Schriften sind von ihm bekannt. Und er war eben nicht nur irgendwie ein Meinungsproduzent, sondern hat sich dann auch trotz der vielen Reiseaktivitäten in Bibliotheken vergraben. Er hat das Neue Testament nochmals auf Griechisch und Latein revidierend übersetzt. Auf dieser Basis hat dann Luther seine Übersetzung hergestellt. Das heißt, er war nicht nur umtriebig, wie es heute heißt, sondern auch ein ganz profunder Gelehrter.
Und was vertrat er da so für Positionen sozusagen in diesem geistigen Spagat, den er da so zwischen zwei Epochen einnehmen musste?
Ja, also ganz modern und gleichzeitig moderat. Das heißt, ihm ging es um Ausgleich. Ihm ging es auch darum, die Institution der katholischen Kirche nicht abzuschaffen, sondern zu reformieren. Er hat Schriften geschrieben über den Frieden, wo er Krieg ablehnt und den Verteidigungskrieg allerdings gelten lässt. Er war ein früher Verfechter der Toleranz gegenüber Nichtchristen. Er hat Christen auch immer gewarnt, sich als die besseren Menschen darzustellen. Und was für ihn natürlich ganz wichtig war, der freie Willen. Das freie Willen zwar abhängig von der Gnade Gottes, aber die uns allen gegebene Wahl zwischen Gut und Böse.
Und Martin Luther fand das aber nicht so toll, was er so verbreitet hat.
Nein, Martin Luther kam ja von der Erbsünde und im Grunde genommen ein Determinismus, dass alles vorbestimmt ist. Und das hat er Erasmus übel genommen, genauso wie er Erasmus übel genommen hat, dass er sich nicht auf die Seite der Reformation geschlagen hat, weil er warnte vor Religionskriegen nach dem Motto, wenn wir zwei Dogmen haben, die Wahrheitsanspruch erheischen, dann gibt es Krieg und der Gang der Geschichte hat ihm ja dann recht gegeben. Also er war auch im Unterschied zu Luther, ich muss auch sagen, der bessere Stilist, dieses barsche, teutonische, mit Jargon und auch Argot arbeitende der Luthersprache war ihm fremd. Es war ein fein ziselierter Humanist, so wie ihn auch dann Stefan Zweig in seinem berühmten Essay Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam beschrieben hat.
Wie arbeitet denn die Autorin sein Leben auf und sein ja, so vielschichtiges Denken? Geht sie da einfach chronologisch zeitlich vor oder wie ist das gemacht?
Ja, sie geht chronologisch zeitlich vor. Man lernt sehr viel, aber das Manko dieses enorm wichtigen und auch gut geschriebenen Buches ist dennoch enorm. Erasmus bleibt eingesperrt in seiner Zeit. Für Leser einer jüngeren Generation, die jetzt vielleicht Erasmus-Studenten gewesen sind und wissen wollen, weshalb Europa eben auch auf der Tradition eines so aufgeklärten Humanisten steht, aufgeklärt im Übrigen noch lange vor der Aufklärung. Da gibt es nichts. Es werden keinerlei Brücken gebaut für die Leserschaft von heute. Und das halte ich wirklich nicht nur für einen Manko, sondern für ein ganz, ganz großes Problem dieser wichtigen Biografie. Die knallt uns da sozusagen auf den Tisch. Und es bleibt, fürchte ich, dann fast nur für Experten. Es wird nicht reflektiert, wie die Erfindung des Internets heute ein Pendant hatte zur Erfindung des Buchdruckes. Vor über einem halben Jahrtausend, wie damals schon sehr vieles in Fluss war, wo wir heute profitieren können. Und natürlich, wie die Idee des Moderaten, des Völkerverbindenden immer gefährdet bleibt. Wir haben ja jetzt das übelste Beispiel, dass die Hassverbreiter der AfD ihre sogenannte Stiftung mit dem Namen Erasmus von Rotterdam sozusagen sich kapernd einverleiben. Und ich glaube, da hätte ein bisschen Aktualisierung und ein bisschen Brückenbau zu den Phänomenen von heute nicht geschadet.
Marco Martin über Sandra Langereis Buch Erasmus, Biografie eines Freigeists, der bedeutendste Humanist der Geschichte und Europas Umbruch zur Moderne. Übersetzt hat das Buch Bärbel Jähniges, ist beim Probiläen Verlag erschienen, hat 840 Seiten und kostet 59 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In seinem aktuellen Roman Frühstück am Rande der Apokalypse zählt Wladimir Kamina die Sekunden bis zum Weltuntergang. Sogar dem für seinen Humor und seine feine Ironie geliebten russischstämmigen Autor jüdischer Herkunft scheint das Lachen vergangen zu sein.
Ich halte diese andauernde apokalyptische Gespräche, die in Deutschland geführt werden, eigentlich schon für komisch. Gefühlt haben wir über nichts anderes geredet, außer woran wir letzten Endes zugrunde gehen. An der Wirtschaftskrise, an der neuen Seuchen, an dem Klimawandel oder eben an dem sich immer weiter ausbreitenden Krieg. Dabei trinken wir Aperol Spritz und genießen die Sonne.
Wladimir Kamina liest Am Rande der Apokalypse. Heute Abend im Kammgarn in Kaiserslautern.
Aus mich haben diese ganzen Tragödien und Dramen einen Optimisten gemacht.
werde ich gefragt, sage ich Komiker. Ich merke dann aber, wie die Menschen traurig werden und den Blick vermeiden, weil sie denken, oh nein, er ist so einer und deswegen füge ich immer hinzu, aber ich bin wirklich witzig.
Der Comiczeichner, Unterhaltungskünstler und Schriftsteller Philipp Tägert, besser bekannt als Phil, ist wirklich komisch, hat die Berliner Schnauzen Didi und Stulle geschaffen und steht seit mehr als einem Vierteljahrhundert auf der Bühne. Der deutschlandweite Ruhm blieb ihm trotzdem verwehrt.
Ich werde immer so gefragt, hey, warum bist du nicht im Fernsehen? Dann denke ich, das heißt ja nicht, dass ich verloren habe. Also ich habe mir das alles angehört und fand es halt nicht überzeugend.
Deswegen macht Phil das, was er am besten kann, auf kleiner Bühne direkt mit seinem Publikum interagieren.
Ich habe noch einen Hip-Hop über die französische Revolution. Französische Revolution, nicht schon wieder, Phil, hatten wir doch gerade in Geschi, ey. Nicht, ey, Phil. Na, vertraut mir mal, dass ich das vielleicht auf eine ganz witzige und unverkrampfte Weise rüberbringe. Wollt ihr mir da mal vertrauen?
Noch bis zum 20. Januar mit dem Programm Wege zum Glück und wieder zurück im Mehringhof-Theater in Berlin. Pornos gehören zur Alltagskultur und sind trotzdem ein Tabuthema geblieben. Die Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming möchte das ändern und geht in ihrem Buch Porno, eine unverschämte Analyse der Frage nach, was Pornos mit uns machen und was wir mit ihnen machen. Morgen ist sie zu einem Literaturgespräch im Rahmen der Ausstellung Nudes in Münster zu Gast.
Das ist so ein diverser Markt und wir sprechen darüber so unterkomplex. Im Dialog liegt ja überhaupt erstmal das Überwinden der Scham, des Stigmas und darin sehe ich eben ja ein Herd für sehr viele der Probleme, die es dann tatsächlich gibt.
Zwischen Geschäft und Empowerment, Madita Oeming im Gespräch über Pornos. Morgen Abend im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Am Samstag, also übermorgen, wird in Taiwan gewählt und das hat durchaus weltpolitische Bedeutung. Schließlich erhebt China Anspruch auf die Insel mit ihren 24 Millionen Bewohnern und hat Taiwan auch schon mit einer militärischen Übernahme in den nächsten Jahren gedroht. Ein exzellenter Kenner dieser Region ist der Schriftsteller Stefan Thome. Er ist Sinologe und Philosoph und er lebt seit einigen Jahren in Taiwan. Sein zuletzt erschienener Roman Pflaumenregen spielt in der Zeit, als Japan noch Taiwan kontrolliert. Und jetzt arbeitet er gerade an einem Sachbuch, in dem er dem Konflikt zwischen China und Taiwan auf den Grund gehen möchte. André Zanto hat Stefan Thome in Taiwan getroffen.
Es gibt Grün, Assam, Oolong, Coffee, Milk Tea.
Stefan Thome muss sich entscheiden. Für den richtigen Tee geht es schnell. Länger hat er bei der Frage gebraucht, was er tun sollte mit seinem Leben nach dem Doktortitel.
Ich habe in Berlin promoviert in Philosophie, habe mich ein bisschen mit chinesischer Philosophie beschäftigt. Und habe dann 2004 keinen Job gefunden in Deutschland. Und nach meiner ersten Begegnung mit einer Hartz-IV-Beraterin habe ich beschlossen, dass es Zeit ist, mal wieder aus Deutschland wegzugehen.
Thome kann heute darüber lachen, was ihn vor 20 Jahren vertrieben hat. Die Perspektivlosigkeit seines Fachbereichs.
Mich mit chinesischer Philosophie zu beschäftigen, war in Deutschland totales Randthema. Haben alle gesagt, oh, das ist ja interessant. Und dann nichts mehr, weil keiner irgendwas darüber wusste.
In Taiwan war das anders, erinnert er sich, in einem vierstöckigen Café in Taipei, das an eine Mischung aus Alice im Wunderland und Omas Trödelecke erinnert, nur bunter.
Ja, das ist ja die Ästhetik des Wimmelbildes, die ist ja total verbreitet, also die Hälfte wäre so nach meinem Geschmack eigentlich genau richtig.
Thome fühlt sich teilweise noch als Ausländer, obwohl er Ostasien sehr gut kennt. Er hat in Japan gelebt, in China studiert, richtig fasziniert hat ihn allerdings Taiwan. 1996 war er erstmals da, um einen Freund zu besuchen. Es sei freier, reicher, demokratisch, sehr lebenswert und chinesischer als China gewesen. Also kommt er schnell wieder und bleibt ein Jahr. An diese Zeit erinnert er sich nach seiner Hartz-IV-Beratung, reaktiviert Kontakte, bekommt ein Stipendium und wird akademische Hilfsameise in Taiwan, wie er sagt.
So auf dem untersten Rang, so Einjahresverträge und so weiter an der Uni, Lehraufträge, an irgendwelchen Forschungsprojekten und so weiter. Und nebenbei habe ich aber meinen ersten Roman geschrieben.
Grenzgang heißt das erfolgreiche Debüt 2009. Nicht über Taiwan, sondern seine hessische Kleinstadtheimat. 2021 folgt sein fünfter und erster Taiwan-Roman, Pflaumenregen, der auch von seiner taiwanischen Frau inspiriert ist.
Ihr Familienhintergrund ist ein bisschen so wie die Familie in dem Buch. Also Taiwaner, keine Festländer. Und deshalb jetzt eher grün, also eher so der DPP nahestehend. Und sie ist auch sehr politisch interessiert und wahrscheinlich hat mich das auch, sie ist auch Mitglied in der DPP und wahrscheinlich hat mich das auch in vielerlei Hinsicht geprägt, was sie über den Konflikt denkt. Aber diesen Kernkonflikt zwischen Taiwan und China, der interessiert mich halt schon seit 1996.
Nach 28 Jahren Anlauf versucht Stefan Thome seiner deutschen Leserschaft zu erklären, was hinter den Kriegsdrohungen aus China steckt, die auch jetzt vor der Wahl in Taiwan wieder zu hören waren. Sie richten sich oft gegen die Regierungspartei DPP und ihre Politik der Eigenständigkeit. Deren Präsidentschaftskandidat liegt knapp vorn in den Umfragen, aber die Partei könnte die absolute Mehrheit im Parlament verlieren, was die Oppositionelle KMT als Erfolg verbuchen wird. Sie wirft der DPP vor, einen Krieg mit der Volksrepublik China zu provozieren. Der beste Weg für Frieden sei eine enge Kooperation. Diese Haltung mag sonderbar erscheinen, waren die Kommunisten doch erbitterte Feinde der KMT während des chinesischen Bürgerkrieges. Und der Grund, warum die KMT auf die Insel Taiwan flüchtete und dort ihre Republik China weiterführte. Was die Kommunisten aber nicht anerkennen.
Dieser Nationalismus, der jetzt sagt, alles, was mal zu China gehört hat, muss auch wieder zu China gehören, den haben sich ja nicht die Kommunisten ausgedacht, sondern haben sich paradoxerweise diejenigen ausgedacht, die jetzt darunter leiden, nämlich die Republik China, also die KMT hat diesen Anspruch gehabt, dass die Republik China, also der chinesische Nationalstaat, das gesamte Territorium des Kaiserreiches sozusagen beerben muss. Inklusive der strategisch wichtigen Randgebiete, Tibet, Mongolei, Xinjiang, Taiwan.
Bis zur Kaiserzeit 1911 geht Thome zurück in seinem neuen Buch, das im Herbst erscheinen soll, als das Vielvölkerreich China zum Nationalstaat wurde.
Wenn die Habsburger Monarchie 1918 nicht in ganz viele Teilstaaten zerbrochen wäre, was für ein Staat wäre das? Und genau das ist die chinesische Situation.
Der 51-Jährige hat die Angst der Volksrepublik China als zentrales Motiv ausgemacht, warum Staats- und Parteichef Xi Jinping regelmäßig mit militärischer Übernahme der Insel Taiwan droht.
Also meine These ist, im chinesischen Nationalstaat, der sich heute Volksrepublik China nennt, steckt eigentlich noch ein Kolonialreich, was nie dekolonisiert wurde und panische Angst davor hat zu zerfallen. Was ja eigentlich das ist, was Kolonialreiche im 20. Jahrhundert getan haben. Sie sind zerfallen. Nur Russland nicht und China nicht.
Stefan Thome erklärt Taiwan auch in seinen Romanen. Pflaumenregen zum Beispiel spielt in Taiwan und ist wie auch seine anderen Bücher beim Suhrkamp Verlag erschienen.